Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete, gemeint ist Jesus Christus. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Das Gebet im Lukas-Evangelium ist ein bisschen anders, als es uns im Matthäus-Evangelium weitergegeben wird. Paul hat jetzt angesprochen, dass im Matthäus-Evangelium geschrieben ist: Unser Vater, der du bist im Himmel. Lukas spricht von einfach ganz kurz: Vater, geheiligt werde dein Name. Begonnen hat das Ganze damit, dass Jesus gebetet hatte. Jesus betete viel und zu allen möglichen Tageszeiten. Ich bin sicher, dass Jesus Christus die Gebetszeiten, die im jüdischen Volk übrig waren, morgens, mittags und abends eingehalten hat. Aber er hat noch viel mehr gebetet. Wir lesen im Markus-Evangelium, 1. Kapitel, Markus 1, 35, da steht geschrieben: Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Frühmorgens, noch bevor die Sonne aufging, ging Jesus raus aus der Ortschaft, suchte einen einsamen Ort, um zu beten. Er betete später am Abend. Im Matthäus 14, Vers 23 steht geschrieben: Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Jesus geht auf einen Berg und er möchte allein sein, er und der Vater. Und er betet. Er nimmt sich Zeit zum Gebet. Manchmal finden wir, dass Jesus spontan betete. Wenn er das Bedürfnis hatte, mit Gott zu sprechen. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, dass Jesus Christus, Matthäus 11, Vers 25 bis 26, da spricht Jesus Christus die Wehe-Rufe über die galiläischen Städte. Er sagt: Wehe dir, Tyros, wehe dir, Sidon, wenn in dir solche Zeichen geschehen wären, wie jetzt das Volk Israel gesehen hat, sie hätten schon längst Buße getan in Asche. Und dann, wo Jesus diese Rede spricht, diese Weherufe ausspricht, bricht er plötzlich in einem Lobpreis aus. Und das ist ein ganz, ganz kurzes Gebet. Und dieses Gebet ist einfach dazwischen. Vorher spricht er diese Weherufe und dann spricht er dieses Gebet und dann spricht er weiter. Das heißt, es wäre so, als ob Paul und ich, wir würden miteinander reden und Paul wäre etwas Wichtiges und dann würde er sagen: Oh Gott, ich danke dir, dass du dies und das gemacht hast. Und dann würde er weiter mit mir reden. Also so einfach, Jesus hat spontan gebetet. Ich lese mal Matthäus 11, 25 und 26. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dieses den Weisen und den Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Einfach ein ganz kurzes Gebet mitten im Gespräch. Manchmal betete Jesus die ganze Nacht durch, zum Beispiel als er seine Apostel wählte, ist er auf den Berg gegangen und hat eine ganze Nacht durchgebetet. Apostel wählen, eine sehr wichtige Entscheidung. Damit er den Willen des Vaters trifft, geht er und betet eine Nacht für seine Jünger. Jesus betete ganz anders als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. in einem Gebet, als er mit seinen Jüngern auf einem Berg war, betete Jesus so intensiv, dass sein Gesicht anders wurde. Sein Aussehen veränderte sich. Als Jesus gebetet hatte, öffnete sich der Himmel. Und die Apostel haben gesehen, wie Jesus mit Mose und Elia spricht. Das heißt, dieses Gebet mit Gott, das führte Jesus Christus in eine andere Welt. Wenn Jesus lehrte, wenn er betete, wenn er sprach, dann geschah das mit Vollmacht. Mit Vollmacht, wann ist, hat jemand Vollmacht von Gott? Wenn man in dieser engen Beziehung mit Gott ist, nicht wahr? Jesus betete und er predigte, er sprach mit Vollmacht. Wir lesen Matthäus 7, Vers 29, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Er lehrte, aber auch er betete, er sprach im Gebet mit Vollmacht. Ich denke, das geschieht immer dann, wenn das Leben und die Worte, wenn sie übereinstimmen, wenn wir im Einklang stehen mit dem, was Gott sagt. Jesus betete und die Jünger hörten ihm zu. Die Jünger begleiteten Jesus Christus überall, sie beobachteten ihn und sie lernten von ihm. Stellt euch mal vor, ihr hättet jemanden, der immer mit euch mitgeht, zuschaut, mit dem ihr zusammen schläft, mit dem ihr zusammen isst, mit dem ihr gemeinsam die Zeit verbringt. Und sie schauten Jesus natürlich auch zu, wie Jesus gebetet hat. Und dann kommt einer von den Jüngern und sagt, Herr, du betest ganz anders als die anderen. Lehre uns doch auch zu beten, wie du betest. Schaut mal, sie kommen zu ihm und fragen nicht, Herr, gib uns Vollmacht zu tun, Wunder, wie du es machst, sondern sie sagen, lehre uns beten, wie du betest. Wer von euch hat Lust, beten zu lernen? Haben wir Lust zu beten? Haben wir dieses Verlangen zu beten, so dass Gott in unsere Gegenwart kommt? Nicht Predigten, auch nicht die Wunder bewegten jetzt die Jünger, sondern sie sagen, lehre uns beten. Johannes hat auch seine Jünger gelehrt zu beten. Und Jesus Christus hat sie belehrt und gelehrt. Beten muss gelernt werden. Und Jesus hat seine Jünger vielfach belehrt oder ihnen gesagt, was beim Gebet wichtig ist. Ich habe hier eine ganze Liste, wollte euch mal fragen, was ist beim Gebet wichtig? Was hat Jesus gesagt? Wie soll man beten? Danken, okay, was noch? Den Namen preisen, aber drumherum, unter welchen Umständen sollte man beten? Im Kämmerlein, also alleine. Er sagt, nicht zur Schau, mach das nicht zur Schau, wie es die anderen machen, die an den Ecken stehen und draußen beten. Geh in dein Kämmerlein, bete, wo dich keiner sieht. In der Gemeinschaft beten ist auch gut, aber sich nicht zur Schau stellen. Was noch? Ich mach's, bitte? Bitten, also wir sollten bitten, ja. Also ich bringe etliche Dinge, wo Jesus gelehrt hat, seine Jünger, wie sie beten sollten. Sie sollten im Vertrauen beten, dass Gott antworten wird. Sie sollten ihre Gebete nicht zur Schau stellen. Sie sollten im Gebet nicht schnell aufgeben. Jesus sagt, betet, gebt nicht schnell auf, wie die bittende Witwe. Wisst ihr noch? Die kommt zum Richter und sagt, verschaffe mir Recht. Und der Richter will ihr nicht helfen, aber sie kommt immer wieder und sagt, du, ich lasse nicht los, bis du mir Recht verschaffst. Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Also zu Gott immer wieder kommen, nicht schnell aufgeben. Sie sollten im Gebet den Willen Gottes suchen und nicht den eigenen Willen. Sie sollten im Gebet anderen vergeben. Jesus sagt, die Jünger sollten nicht plappern wie die Heiden, die meinen, dass wenn sie lange Gebete sprechen und viel plappern, viele Worte machen, dass sie Gott dann erhört. Er sagt, so denken die Heiden. Ihr sollt so nicht beten. Und hier bringt Jesus Christus seinen Jüngern ein kleines Muster, ein Beispiel, wie man beten sollte. Und dieses Gebet ist sehr wichtig. Dieses kurze Gebet hat eine sehr große Tiefe und es enthält alle Formen des Gebets. Die Anbetung, den Dank, das Lobpreis und auch die Bitte. Welche Bedeutung hat das Vaterunser für uns? Sollten wir es auswendig lernen und täglich beten? Ich finde, das Gebet auswendig zu kennen ist gut, das sollten wir machen. Aber das Vaterunser, das enthält nicht alle unsere Nöten, unsere Bitten. Und wir lesen, dass Jesus Christus bei anderen Gebeten bei anderen Gelegenheiten ganz andere Gebete tat als dieses Vater unser. Das heißt, wir können unser freies Gebet, wo wir unsere Nöte haben, nicht einfach weglassen und durch das Vater unser ersetzen. Wenn Ludmila etwas mit Gott erlebt hat oder eine Not hat, dann muss sie das aussprechen, was sie jetzt bewegt, nicht wahr? Sie kann sich nicht nur mit diesem Vaterunser einschränken. Und dennoch ist es gut, wenn wir das Vaterunser genau untersuchen. Es ist gut, wenn wir es auch gemeinsam ab und zu in der Gemeinde beten. Aber nur beim Vaterunser können wir nicht bleiben. Wir brauchen auch die freien Gebete. Und darum ist es gut, wenn wir dieses Gebet, unser Vater oder Vater, dass wir dieses Gebet auswendig kennen und auch ein bisschen oder sehr genau anschauen. Heute möchte ich mit diesem Vater unser beginnen, aber es ist nicht das letzte, nicht die letzte Predigt. Ich wollte später weiter darüber sprechen. Das erste Wort, das Jesus in diesem Gebet spricht, er sagt Vater. Matthäus sagt, unser Vater im Himmel. Lukas sagt, Vater. Und hier sind wir bei der ersten wichtigen Wahrheit. Gott erhört die Gebete seiner Kinder. Gott erhört die Gebete, wo Menschen zu Gott eine Beziehung wie zu einem Vater haben. Wenn Menschen diese Beziehung zu Gott nicht wie zu einem Vater haben, dann ist das nicht ihr Gebet. Dann ist es nicht das, was sie beten dürfen. Es gibt so eine Sendung, die Sendung heißt Verstehen Sie Spaß. Und da gibt es so einen Streich. Ein paar Kinder machen etwas Unanständiges, sie machen einen Streich. Und dann, wo die anderen die Kinder ansprechen, dann sprechen sie zu einer fremden Frau und sagen, Oma, so als ob das ihre Oma ist. Und die Oma sagt, nein, nein, das sind nicht meine Kinder. Und die Kinder, die spielen einen Streich. Wisst ihr, das geschieht, wenn wir das Vaterunser beten, aber keine Beziehung zu Gott haben. Zu Gott sollten die Väter sagen, welche eine väterliche Kind, also Vater-Kind-Beziehung zu Gott haben. Gott erhört die Gebete seiner Kinder. Und darum braucht der Beter eine Beziehung zu Gott. Wisst ihr, ich mag gerne Naturfilme. Und da ist es erstaunlich, wie zum Beispiel die Pinguine, die leben in Kolonien. Eine sehr große Kolonie, wo vielleicht 1000 Vögel sind. Und da gibt es ein einziges Küken, welches eine Mama hat. Die anderen haben auch Mamis, aber die Mama muss ihr Kind finden. Und dann schreit das Kind, das Pinguin, Pinguin, Küken schreit und die Mama hört das Gebet zwischen tausend anderen Pinguinkindern, weiß sie, ah, da ist mein Baby, das schreit. Zu dem muss ich gehen, weil die Mutter und das Kind, die haben eine Beziehung zueinander. Ja? Und das ist es, wenn wir zu Gott beten, wir müssen zu Gott Vater sagen können. Und da ist diese Beziehung. Ein Nachbarjunge, der kann zu mir kommen, er kann vielleicht um Hilfe, um Essen, sonstiges was bitten. Aber, und ich mag sein, dass ich ihm auch helfe, aber das ist nicht mein Kind. Das ist nicht mein Enkelkind. Die Beziehung fehlt, versteht ihr? Ich kann einem fremden Kind helfen, aber kann auch sagen, du, frage mal deinen Papa oder deine Mama. Ein fremdes Kind kann mich nicht fragen, darf ich in den Park gehen? Das muss die Mama gefragt werden oder den Papa. In der Regel hört Gott nur die Gebete seiner Kinder. Nur in einer Situation hat Gott versprochen, dass er die Gebete der Ungläubigen hören wird, wenn sie Buße tun. Jesus Christus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn wir zu Gott bitten, vergib uns unsere Sünden, ich bin ein Sünder, ich tue Buße, dann will Gott diese Gebete hören. Aber ansonsten fehlt diese väterliche Beziehung. Christen beten zum Vater, weil sie zu der Familie Gottes gehören. Und hier beginnen wir bei der ersten wichtigen Wahrheit. Wir sollten uns heute fragen, ich will, dass wir uns damit beschäftigen, wie wird man ein Kind Gottes? Wie kommt man zu der Familie Gottes hinzu? Viele haben einen neuen Namen bekommen und sind in eine neue Familie reingekommen durch Heiraten. Aber wie kommt man in die Familie Gottes hinein? Die Bibel sagt uns, ich lese Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch aber mal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Das heißt, diese Bibelstelle sagt, dass wir einen Geist bekommen haben, und zwar einen Geist von Gott. Und weil wir diesen Geist von Gott bekommen haben, können wir zu Gott Papa sagen. Und jetzt beten wir nicht nur Papa, sondern unser lieber Vater. Eine Liebesbeziehung zwischen Gott und Menschen. Und darum ist es wichtig, dass wir uns mit dieser Frage gründlich beschäftigen. Wie wird man ein Kind Gottes? Die Bibel lehrt uns, wie das geschieht. Man wird ein Kind Gottes, wenn der Geist Gottes in unser Herz einzieht. Und wenn der Geist Gottes in unserem Herzen ist, die Bibel spricht, dass der Geist Gottes in uns eine Wohnung schaffen wird. Und dann sagt Jesus Christus, mein Vater wird zu euch kommen und Wohnung in euch schaffen. Und dann sagt er, wir werden kommen und eine Wohnung in eurem Herzen schaffen. Das heißt, die gehören zu Gott, wo Gott im Herzen lebt. Wenn Gott im Herzen lebt, dann gehören wir zu den Kindern Gottes. Gott im Herzen leben, haben und der Geist Gottes wohnt in uns. Es ist das Gleiche. Wenn der Geist Gottes in uns wohnt und wenn der Vater und der Sohn in unserem Herzen wohnen, das ist das Gleiche. Der Heilige Geist wirkt in unserem Herzen eine gründliche Veränderung. Die Bibel sagt, wir werden zu einem neuen Geschöpf. Und die Bibel sagt, wir werden vom Neuen geboren werden. Und deshalb nennt die Bibel dieses Ereignis, wenn der Heilige Geist in unser Herz hineinkommt, die Bibel nennt dieses Ereignis Wiedergeburt. Wir sind neu geboren, wir sind von Gott geboren. Gott ist in unser Herz eingezogen. Das ist Wiedergeburt. Und dadurch wird man ein Kind Gottes. Ich will es euch an etlichen Bibelstellen belegen. Johannes 3, Vers 5, das ist das Gespräch, wo Nikodemus mit Jesus sprach. Ihr wisst doch, eines Nachts kam ein Schriftgelehrter zu Jesus. Er kam nachts und Jesus Christus sagt, du kannst nicht in das Reich Gottes kommen, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst. Und er sagt, ja, wie kann ich vom Neuen geboren werden? Ich bin ein alter Mann. Ich kann doch nicht wieder in den Leib meiner Mutter zurückkommen und noch einmal geboren werden. Und sagt Jesus Christus zu ihm, wer nicht geboren wird aus Wasser und Geist, der kann nicht ins Reich Gottes kommen. Und deshalb lese ich aus Johannes 3, Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, was heißt es, wenn Jesus zweimal sagt, wahrlich, wahrlich? Er unterstreicht, dass es sehr wichtig ist, dass es endgültig ist. Tatsächlich, tatsächlich, so ist es. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und hier merken wir Wiedergeburt und Geburt aus dem Geist Gottes. Das ist das Gleiche. Wiedergeburt, ihr sollt vom Neuen geboren werden und geboren werden aus dem Geist Gottes. Es ist das Gleiche. Das gleiche Ereignis, welches wir jetzt Wiedergeburt nennen werden, hat in der Bibel noch etliche andere Namen. Und es ist gut, wenn wir diese einzelnen Begriffe alle kennen und es ist gut, wenn wir verstehen, dass das alles genau das Gleiche bedeutet. In der Apostelgeschichte 2, Vers 4 lesen wir, das war zu Pfingsten, wie der Heilige Geist das erste Mal auf die Jünger oder in die Jünger gekommen ist, wo er aus ihnen eine neue Kreatur gemacht hat. Und dann ist geschrieben, Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Und dann, ich lese Vers 16 weiter, das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und hier finden wir, die Jünger wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und der Petrus sagt, dies Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist das, was Joel gesagt hat, dass Gott den Heiligen Geist ausgießen wird. Also wiedergeboren, erfüllt mit dem Heiligen Geist und die Ausgießung des Heiligen Geistes ist das gleiche Ereignis. Seid ihr einverstanden? Versteht ihr, dass es das gleiche ist? Ja? Es ist das gleiche. Ausgießung des Heiligen Geistes, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und wiedergeboren. Es ist das gleiche. Ich lese weiter. In der Apostelgeschichte geschah zuerst diese Ausgießung bei den Jüngern und bei denen, die an Jesus geglaubt haben. Und dann später geschieht das Gleiche nochmal mit den Heiden. Und das ist das 10. Kapitel, wo der Heilige Geist das erste Mal zu den Heiden gekommen war. Das war das Haus des Cornelius. Und ihr wisst, wie Petrus nach Caesarea ging, wie er zuvor in Joppe eine Erscheinung gesehen hatte von dieser Decke mit den unreinen Tieren. Und dann schickt Gott ihn zu diesem Hauptmann, zu dem Cornelius. Und da in Caesarea, bei diesem im Hause dieses Hauptmanns, geschieht, dass das erste Mal die Heiden den Heiligen Geist bekommen. Und es ist interessant, wenn wir diese Bibelstellen auch untersuchen. Und zwar, ich lese aus Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 47. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Da war der Cornelius und sein ganzes Haus versammelt. Seine Knechte, seine ganze Familie war mit dabei. Und Petrus predigt und da ist geschrieben, dass der Heilige Geist auf sie fiel. Also so, als ob etwas von oben, vom Himmel runterfällt. Ja? Und ich lese weiter. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Schaut mal, wir haben vorher darüber gesprochen, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist Wiedergeburt. Hier ist geschrieben, dass der Heilige Geist auf sie runterfiel. Und das ist geschrieben, sie haben die Gabe des Heiligen Geistes, Gabe ist Geschenk, sie haben das Geschenk des Heiligen Geistes bekommen und er wurde ausgegossen. Und hier merken wir, der Heilige Geist fiel auf sie, der Heilige Geist wurde ausgegossen, der Heilige Geist wurde ihnen geschenkt. Es ist das gleiche Ereignis. Wir lesen weiter. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott priesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir am Anfang. Das heißt, die Jünger haben den Heiligen Geist empfangen, er fiel auf sie, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und das alles ist das gleiche Ereignis wie am Anfang zu Pfingsten, er sagt, wie am Anfang bei uns, das ist die Wiedergeburt. Verschiedene Begriffe, aber sie bedeuten genau das Gleiche. Wenn ihr nicht einverstanden seid, wenn ihr Fragen habt, sagt bitte. Aber ich denke, es ist gut zu verstehen, dass es alles das gleiche Ereignis ist. Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 11, wie die Apostel den Petrus zu sich rufen und ihn tadeln und sagen, warum bist du zu den Heiden gegangen? Warum hast du ihnen das Evangelium gepredigt? Die sind doch Heiden, das darfst du nicht machen. Und dann erklärt Petrus und rechtfertigt sein Tun und er wiederholt die gleiche Geschichte noch einmal. Und dann lesen wir aus Apostelgeschichte 11, Verse 15 bis 17. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, wie am Anfang auf uns, also so wie Pfingsten, so auch im Hause des Cornelius. Der Heilige Geist kam auf sie, er wurde ihnen gegeben, er fiel auf sie. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und hier nennt Petrus noch einmal einen anderen Begriff für Wiedergeburt. Er sagt, sie wurden getauft mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist fiel auf sie, und das ist das Gleiche. Und dann lese ich weiter. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, Gabe heißt Geschenk, also den gleichen Heiligen Geist geschenkt hatte, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Wir sehen, dass hier im Hause des Cornelius das Gleiche geschah wie zu Pfingsten in Jerusalem. Und da möchte ich noch einmal etliche andere Bibelstellen nennen, wo die Bibel das gleiche Ereignis, Wiedergeburt, noch mit anderen Worten nennt. In Titus 3, Verse 4 bis 5 steht geschrieben, als aber erschienen die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht aus den Werken der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung mit Heiligen Geist. Schaut mal, hier wird die Wiedergeburt wie ein Bad der Erneuerung genannt. Wiedergeburt und ein Bad, eingetaucht in den Heiligen Geist. Es ist das Gleiche. Und in Epheser 1, Vers 13 steht geschrieben, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in dem seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Hier finden wir noch einmal einen Begriff für die Wiedergeburt. Versiegelt mit dem Heiligen Geist ist das gleiche wie wiedergeboren zum neuen Leben. Und hier haben wir eine ganze Reihe von Begriffen, welche genau das gleiche bedeuten. Wiedergeboren durch den Heiligen Geist bedeutet Geburt aus Wasser und Geist, Erneuerung durch den Heiligen Geist, Taufe mit dem Heiligen Geist, Versiegelung mit dem Heiligen Geist, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Empfang des Geistes, die Gabe, das bedeutet das Geschenk des Heiligen Geistes, sind alles verschiedene Begriffe für genau das gleiche Ereignis. Das ist die Wiedergeburt. Seid ihr damit einverstanden? Also zunächst mal einfach, damit es für euch klar ist. Die Wiedergeburt wirkt Gott im Menschen, es ist niemals menschliches Werk. Das heißt, keiner, Tamara könnte nicht sagen, ich möchte wiedergeboren werden, Gott gibt mir das. Oder ich mache jetzt etwas und dann bin ich wiedergeboren. Kein Kind kann selber zur Welt kommen. Es muss geboren werden. Wiedergeburt muss uns Gott schenken. Wir können Wiedergeburt in uns nicht wirken. Die Wiedergeburt schenkt uns Gott. Und dennoch sagt die Bibel, dass die Wiedergeburt im Menschen Gott wirkt die Wiedergeburt, aber der Mensch muss auch etwas dazu beitragen, damit die Wiedergeburt in ihm geschieht. Und jetzt ist das, schaut mal, die Wiedergeburt können wir nicht wirken, es muss Gott machen. Aber wir müssen etliche Voraussetzungen erfüllen. Wir müssen etwas in uns machen oder vollbringen. Es sind nicht Werke gemeint, damit Gott uns die Wiedergeburt schenkt. Und jetzt lasst uns mal nachschauen, was müsste vom Menschen geschehen, damit Gott die Wiedergeburt in seinem Herzen wirkt. Das Erste, wir müssen Gott um die Wiedergeburt bitten. Es muss ein Verlangen, ein Wunsch sein, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt. Gott muss es wirken, aber wir müssen ein Verlangen danach haben. Ich lese aus Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Jesus Christus erklärt, Gott will, dass wir ihn einladen, dass wir ihn bitten, dass wir Jesus Christus willkommen heißen, dass wir den Heiligen Geist, dass wir unser Herz für ihn öffnen, dass wir ihn einladen, dass wir ihn bitten. Es ist interessant, im 1. Korintherbrief, im 13. Kapitel, da wird die Liebe beschrieben, Und eine von den Eigenschaften der Liebe ist, die Bibel sagt, die Liebe treibt keinen Mutwillen. Das heißt, die Liebe drängt sich nicht auf. Sie tut nichts gegen unseren Willen. Man kann die Liebe nicht gegen den Willen des anderen schenken. Wenn zum Beispiel Alex irgendwann mal die Regina gesehen hatte und sich in sie verliebt hatte, dann wollte er, dass Regina ein Ja dazu sagt, dass ihr Herz öffnet, nicht wahr? Dass es von beiden Seiten kommt. Die Liebe, die treibt keinen Mutwillen. Und so lehrt die Bibel, dass wir den Heiligen Geist einladen sollten, dass wir ein Ja zu ihm sagen, dass wir ihn, also Jesus sagt, dass wir bitten den Vater um den Heiligen Geist. Und wenn wir bitten, wird Gott antworten. Jesus sagt, sogar ungläubige Menschen reagieren auf die Bitten ihrer Kinder. Er sagt, wenn ein Kind zu seinem Vater kommt und der Vater glaubt gar nicht an Gott, aber das Kind bittet, Papa, gib mir zu essen, wird der Papa reagieren. Er sagt, wie viel mehr wird Gott hören, wenn wir ihn um den Heiligen Geist bitten. Und deshalb sagt er, macht Jesus Mut und sagt, wenn ihr gemerkt habt, dass wenn ihr glaubt, wenn ihr diese Botschaft von der Rettung gehört habt, dann dürft ihr Gott bitten, wirk in mir die Wiedergeburt. Schenk mir, dass ich ein neues Wesen werde. Die zweite Voraussetzung, die Bibel uns lehrt, Gott schenkt die Wiedergeburt solchen Menschen, die Jesus Christus als den Herrn und Retter ihres Lebens annehmen. Jesus Christus möchte nicht nur unser Retter werden, er möchte unser Herr werden. Das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Dass Menschen Gott brauchen, das verstehen viele Menschen. Ich war diese Woche am Donnerstag, war ich draußen und zwar war komisch, mein Auto, die Anzeige, also der Bordcomputer hat gezeigt, dass meine Bremsen abgenutzt sind. Ich müsste Bremsen tauschen, also die Bremsbeläge. Ich habe die im Internet bestellt, sie sind gekommen und jetzt am Samstag wollte ich sie tauschen. Ich habe die Räder abmontiert und fing an, die Bremsklötze zu tauschen, aber ich war ein bisschen erstaunt, die waren gar nicht alt. Ich habe nur an einem Rad die getauscht und das andere habe ich gelassen, weil sie nicht schlecht sind, sie sind noch sehr gut. Und ich habe mich gefragt, hä, warum zeigt der Bordcomputer, du musst das machen, ich habe da Zeit verbracht, ich war draußen. In dieser Zeit kommt die Nachbarin. Dann fing ich mit der Nachbarin über den Glauben an zu sprechen. Ich habe schon sehr lange für sie, für den anderen Nachbar, viel und lange intensiv gebetet, Gott soll zu ihnen sprechen. Und diese Nachbarin, und es ergab sich ein sehr gutes Gespräch. Und später habe ich verstanden, Gott, ich brauchte gar nicht die Bremsklötze wechseln. Gott möchte, dass ich damals oder zu dieser Zeit am Donnerstag draußen an der Straße bin mit meinem Auto. Und die Nachbarin kam sehr interessiert. Sie wechseln doch wohl schon für den Sommer, tun Sie die Sommerreifen drauf. Sage ich, nein, ich muss TÜV machen und die Bremsklötze müssen gewechselt. Da sind wir ins Gespräch gekommen. Was mir interessant ist, ich habe dann ihr wieder von Gott erzählt, habe sie eingeladen zum Glauben und sie sagt, ich weiß, dass es einen Gott gibt. Eigentlich glaube ich an Gott, aber nicht jetzt. Und ich weiß, was sie meint. Sie müsste ihr ganzes Leben ändern, diese Frau, wenn Gott ihr Herr sein wird. Und sie sagt, ich bin dazu nicht bereit. Versteht ihr, diese Frau hat so viel verstanden, so viel hat sie verstanden. Sie weiß, dass es einen Gott gibt. Sie muss sich bekehren, das weiß sie auch. Aber sie sagt, nicht jetzt. Wann? Ich weiß nicht. Es ist sehr passend gewesen, an diesem Tag haben wir auch eine Beerdigung gehabt. Ein Mann aus dem Umfeld unserer Gemeinde, der ist 43 Jahre alt, ist in Österreich bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen, ist zu Tode gekommen. Hinterlässt eine Frau, ich bin bei denen vergangenes Jahr mehrfach zu Hause gewesen. Ich kenne den Mann sehr gut, wir haben mit ihm zusammen Kanutouren gemacht. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wie schon gesagt, letztes Jahr war ich öfters bei Ihnen zu Hause. Ein sehr bekannter, also guter Bekannter von mir, ist tot auf der Beerdigung. Ich habe dieser Frau erzählt, habe ich gesagt, so schnell kann unser Leben zu Ende gehen. Sie sagt, ich weiß, aber ich bin dazu noch nicht bereit. Ich habe gesagt, ich werde für Sie beten. Sie hat gesagt, danke schön für das gute Gespräch. Ich will für sie auch weiterhin beten. Aber versteht ihr, oft verstehen Menschen, dass sie Gott brauchen. Aber sie sind nicht bereit, Jesus Christus als ihren Herrn anzunehmen. Dass er ihr Leben bestimmt, dass er ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und Menschen zögern und verschieben diese Entscheidung auf morgen und übermorgen. Ich lese in Johannes 1, Vers 12, da steht geschrieben, zitiere mal vom 11. Vers, und da steht geschrieben, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann im Vers 12 steht geschrieben, denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also um von Gott geboren zu werden, muss man Jesus annehmen. Man muss ihn als Herr und Heiland in sein Herz einladen. Man muss ihn annehmen, sagt die Bibel. Und das wollen nicht alle Menschen. Viele wollen lieber ungehorsam bleiben, aber die Herrschaft Jesu Christi nicht annehmen. In Apostelgeschichte 19, Vers 9 steht geschrieben, als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und von der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich, Paulus, von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannis oder Tyrannus, Entschuldigung. Hier ist geschrieben, dass diese Menschen ihr Herz verhärteten. Sie haben ihr Herz zugemacht. Und es ist noch geschrieben, sie blieben ungehorsam. Diese Einstellung, Gott nicht gehorsam zu sein, das ist eine Einstellung, wo Gott zu den Menschen spricht, aber sie sagen, nein, das will ich nicht machen. Der Apostel Paulus spricht im Römerbrief, ich glaube mindestens dreimal, darüber, dass er gekommen ist, den Gehorsam des Glaubens unter den Heiden aufzurichten. An anderen Stellen sagt er, sie wurden, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 6 lesen wir, dass viele Schriftgelehrte dem Glauben gehorsam wurden und von anderen ist geschrieben, sie waren dem Glauben ungehorsam. Das heißt, das Zweite, was die Bibel sagt, wir sollen uns unter die Herrschaft Christi beugen. Wir sollen seine Herrschaft annehmen. Als Drittes, damit Gott einem Menschen die Wiedergeburt schenkt, muss er sein Wort zuerst hören und dann dem Wort glauben. Und hier merken wir vielfach, die Bibel sagt, wenn jemand das Evangelium nicht gehört hat, kann er nicht glauben. Und deshalb ist es gut, enorm wichtig, dass wir das Evangelium predigen. Das Evangelium muss man gehört haben. Und wenn man das Evangelium gehört hat, dann muss man glauben. Glaube ist Gottvertrauen. Gottvertrauen, unser Leben in seine Hand legen. Wir lesen im Römerbrief im 10. Kapitel, Verse 14 bis 17, steht geschrieben, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Denn es steht geschrieben, wie lieblich sind die Füße der Friedensbote, die das Gute verkündigen. Römer 10, vom Vers 14. Und dann Vers 16, aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn so spricht Jesaja, Herr, wer glaubt unserer Predigten? So kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber wird durch das Wort Christi. Meine Lieben, wir sollten Gott glauben. Was bedeutet Glauben? Ich will euch mal fragen, was bedeutet es, wenn die Bibel vom Glauben spricht? Gottvertrauen. Ja? Gottvertrauen. Unser Leben in seine Hand legen im Vertrauen, er wird es machen. Dem Evangelium muss man glauben. Ich merke, dass die Zeit uns abläuft, aber es gibt so viele Bibelstellen, die sagen, damit wir wiedergeboren werden, müssen wir Gott vertrauen, glauben. zum Beispiel Johannes 7, 39, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Oder Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in dem seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wem schenkt Gott den Heiligen Geist? Der ihm glaubt. Also man muss das Wort hören, man muss dem Wort gehorsam sein, man muss sein Herz für das Wort öffnen, man muss Gott bitten um den Heiligen Geist, und dann kommt Gott und wirkt in uns die Wiedergeburt. Das Letzte, was die Bibel uns sagt, wenn wir dem Wort glauben, wenn wir unser Herz öffnen, dann sollten wir noch Buße tun. Und das ist das letzte Element in diesem Weg zu der Wiedergeburt. Apostelgeschichte 2, 38 bis 41, das ist Pfingsten. Pfingsten, der Empfang des Heiligen Geistes. Und dann fragen die Menschen die anderen, schaut mal, erst waren die Apostel erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann predigen sie. Und dann kommt diese Botschaft bei den Zuhörern an und dann fragen sie den Petrus, was sollen wir jetzt tun, damit wir auch wiedergeboren werden? Und Petrus sagt, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurde hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Ein weiteres und letztes Element, damit wir wiedergeboren werden zum neuen Leben, ist Buße tun. Was bedeutet Buße tun? Das meint er. Was bedeutet umkehren? Okay. Also dem Leben eine andere Richtung geben. Was noch?
Schuld bekennen.
Richtig. Das heißt, wir sollten unsere Schuld sehen, wir sollten unsere Schuld bereuen und wir sollten unsere Schuld in Ordnung bringen. Meine Lieben, das ist ein wichtiges Element der Umkehr. Schaut mal, eine Wiedergeburt selber können wir in uns nicht wirken, das muss Gott machen. Aber Buße tun, das ist das, wozu uns die Bibel immer wieder aufruft. Schon Johannes der Täufer, als er kam und gepredigt hat, das Himmelreich steht vor eurer Tür, ein jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen, bringt gute Frucht. Was hat er gesagt? Tut Buße. Und er bringt auch ganz konkret Anweisungen wie, der eine hat gestohlen, der soll nicht mehr, der eine hat zwei Hände, der sollte das machen, verlangt nicht mehr Lohn, als euch gegeben wird und so weiter. Bringt euer Leben in Ordnung. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Und haben Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott, und den Glauben an unseren Herrn Jesus, umkehren im Leben. Lukas 24, Vers 47, und das gepredigt wird in seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Buße tun. Buße ist die Voraussetzung für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, für die Wiedergeburt. Apostelgeschichte 3, Vers 19, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden getilgt werden. Wir sollten bereit sein, den ganzen Mist unseres Lebens zuzugeben, auszuräumen und in Ordnung bringen. Meine lieben, Buße ist in unserem Leben enorm wichtig. Buße ist nicht nur für die wichtig, welche früher mal gesündigt haben. Buße und Heiligung ist ein wichtiges Element unserer Nachfolge. Buße, das heißt uns in das Licht Gottes stellen und uns verändern, sollte täglich unser Wunsch sein. Wir wollen unser Leben ändern, so wie Gott es haben will. Ich beende die Predigt mit etlichen Fragen, die wir mitnehmen nach Hause sollten. Erstens, weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Hat Gott dir die Wiedergeburt geschenkt? Wohnt der Heilige Geist in deinem Leben? Dann kannst du zu Gott beten, unser Vater im Himmel. Hast du deine Sünden bereut und vor Gott geoffenbart? Machst du es auch heute? Meine Lieben, es ist wichtig, dass wir in unserem Leben immer wieder unser Leben bereinigen und das Licht Gottes stellen. Wenn du das machst oder wenn du das getan hast, dann hast du alle Verheißungen des Heils und du kannst zu Gott beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Wenn du noch keine Wiedergeburt erlebt hast, dann kannst du es heute tun. Kehre um und tue Buße und du wirst Frieden im Herzen haben.